Das ist die Verantwortung von allen, die am Projekt beteiligt sind, inklusive Auftraggeber. Leute, macht Barrierefreiheit aus menschlicher Hinsicht.
Guten Morgen, Christian. Nach einer längeren Pause mal wieder eine digitale Kohle.
Guten Morgen, Stefan. Und immer noch sitzen wir hier in der Corona-Pandemie im Lockdown und schauen uns auf Monitoren an.
Aber ich glaube, es ist ein Ende absehbar. Wir wollen jetzt ja wieder regelmäßig monatlich erscheinen, was nicht zuletzt daran liegt, dass wir ja auch bei Stream.d im Streaming-Radio jetzt eine regelmäßige Kolumne haben oder beziehungsweise dieser Podcast dort regelmäßig ausgestrahlt werden soll. Deshalb müssen wir uns eigentlich mal an diesen 4-Wochen-Rhythmus halten. Und wir haben auch einige Interviews vorbereitet, von denen wir heute das erste hören.
Genau, ich habe ein Interview mitgebracht mit meiner lieben Freundin Annemieke. Die hat ein Thema, was ich persönlich sehr wichtig finde, und zwar die Barrierefreiheit. Das sollte an diversen Ecken und Enden eigentlich schon der Fall sein, dass behördliche Seiten barrierefrei sind, damit halt, wenn man nicht die Top-Sicht hat, oder wir werden jetzt auch, kommen auch langsam in die Jahre, unsere Sicht lässt nach, damit wir trotzdem noch am Internet und am Leben teilnehmen können, auch gerade in der Pandemie. Spannendes Thema, und deswegen habe ich meine Freundin Annika gefragt, ob die nicht mal Zeit hätte, uns dazu was zu erzählen. Und das hatte sie.
Dann lass uns doch einfach direkt da reinhören, dann plaudern wir hinterher noch ein bisschen.
Genau, das machen wir. So, jetzt sind wir wieder bei einem Interview für die digitale Kohle, und ich habe diesmal meine liebe Freundin, gute Bekannte seit langer Zeit mitgebracht, die Annemieke Bovelet. Die kenne ich vom WordPress Meetup unter anderem und vom Elementor Meetup, und die habe ich mitgebracht, weil die hat ein sehr spannendes Thema. Die beschäftigt sich hauptsächlich unter anderem mit Barrierefreiheit. Vielleicht stellst du dich mal kurz vor, liebe Anne.
Ja, hallo. Wie gesagt, Annemieke Bovelet, wie Sie hören, eine holländische Name. Ich bin auch Holländerin, daher wird hier irgendwann mal merken, dass sich bei mir das Genitiv mit dem Dativ schlägt und so. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das im Voraus. Dafür bin ich aber sehr leidenschaftlich bei meinem Thema unterwegs. Ich entwickle Webseiten seit 1998, früher als Beisache, Nebensache, jetzt als Hauptsache, und eben jetzt ist meine große Leidenschaft die Barrierefreiheit und da auch das Consulting zu machen.
Sehr schön. Ja, Barrierefreiheit ist halt, ich kenne es von meinen Kunden, ich habe schon barrierefreie Seiten gemacht. Das war dann in der Regel für eine Stiftung, die was angebot, die Stiftung San Franziskus Heiligenbronn, die hat eine Webseite gemacht, und die ist für Integration von Behinderten. Sowas muss natürlich barrierefrei sein. Nur bei mir ist es halt häufig so, dass das Budget gerade da aufhört, wo es dann in die Barrierefreiheit reingeht. Also das ist so das Letzte, was ich verkauft bekomme, wenn wir Webseiten machen, ist Barrierefreiheit, was schade ist. Hast du da vielleicht den einen oder anderen Tipp, wie man damit umgehen kann?
Ja, Barrierefreiheit wird nur teuer, wenn sie im Nachhinein gemacht werden muss. Es ist ja, als ob man, im Vergleich mit Autos, ne, eine Metapher, du hast jetzt einen ganz guten Volvo Station und du willst den umbauen nach Mercedes. Stellt euch vor, was es da alles braucht. Man muss alles auseinandernehmen, neuen Motor rein. Also das kostet natürlich ganz viel Geld. Da hätte man besser direkt einen Mercedes kaufen können. Die Sache ist, Barrierefreiheit ist nicht nur bei einem Teil vom Team, der eine Webseite aufbaut, die Verantwortung. Das ist die Verantwortung von allen, die am Projekt beteiligt sind, inklusive Auftraggeber. Das heißt, wenn man die Barrierefreiheit mitnimmt vom Anfang an, dass die Texter wissen, wie sie am besten barrierefrei schreiben, dass der Designer klar ist, hey, Farbkontrast und solche Sachen müssen stimmen, der Entwickler weiß, hey, mein Menü muss zum Beispiel über Tastatur auch noch zu bedienen sein, dann sind die Mehrkosten eigentlich ziemlich klein.
Das stimmt, das hört sich plausibel an. Also man sollte ja quasi von Anfang an direkt barrierefrei planen, jedes Projekt, und dann ist es gar nicht so schlimm.
Nee, es ist überhaupt nicht so schlimm. Es ist nicht so, wie die Engländer sagen, it's not rocket science. Mhm. Es ist relativ einfach, wenn es nur um eine Webseite geht, etwas barrierefrei zu gestalten und zu kodieren.
Das stimmt. Als Architekt hat man da schon mehr zu beachten, richtig?
Ja. Und ja, das stimmt. Und zum Beispiel, es gibt einen super Artikel, es ist leider auf Englisch, ich darf das aber irgendwann für die auf Deutsch übersetzen, von das Ally Collective. Ne? Man schreibt das A111Y, für die, die das schon mal im Netz gesehen haben. Ne? Das ist die Abkürzung für Accessibility, weil das Wort richtig hart ist, um zu schreiben. Und die haben einen Artikel geschrieben, da steht, blinde Menschen besuchen meine Website nicht. Das ist das große Vorurteil. Ne? Und das Vorurteil ist nämlich zweierlei, dass man meint, barrierefreie Seiten zu machen, ist nur für Blinden. Und das Zweite ist, dass Barrierefreiheit, wenn man meint, dass sie nicht auf deren Webseite kommt, gar nicht wichtig ist. Und dann merkt man aber, dass ganz viel mit Barrierefreiheit zu tun hat. Sie hat gefragt, die Dame, die das geschrieben hat, Leute, die alle nicht geplagt sind von irgendwelchen Behinderungen oder Sehbehinderungen oder was auch, was sind jetzt eure größte Irritationsfaktoren auf Webseiten? Und dann sind die Reaktionen gekommen, tonnenweise. Ja, wenn ein Menü so tut oder wenn ich das Menü nicht finden kann oder dies, das und jenes. Alles da, was da aufgelistet wurde, ist auch Barrierefreiheit. Das war echt, echt interessant.
Ja, und wir denken halt immer an Blinde oder Behinderte. Wenn ich allein schon meinem Vater irgendwas im Internet zeigen will, der ist nur was älter, da merke ich auch, der geht halt nicht so damit um, wie wir jetzt noch. Und wir werden da auch irgendwann mal ankommen. Und das Barrierefreiheit ist ja auch für, also jetzt nicht nur für Blinde, sondern für Leute, die Farben nicht so gut unterscheiden können, also was recht viele sind. Also, und gerade in der Pandemie, wenn du wirklich nur noch quasi das Fenster nach außen dein Computer ist, dann ist das ja von immenser Bedeutung.
Ja, man merkt das nicht so schnell, ne? Ist auch immer, wenn jemand zu mir sagt, ja, ich habe meine Webseite schon barrierefrei gemacht, ich habe die Bilder benannt und so weiter, und dann sage ich, na komm, geh doch mal mit deiner Tastatur, versuch mal die Webseite zu bedienen. Und das ist für mich ein Steckenpferd, weil ich am rechten Arm eine Dauerentzündung habe. Ich kann oft meine Maus gar nicht benutzen, es ist besser, wenn ich es nicht mache. Und daher, auch als ehemaliges DOS-Mädchen, ne, navigiere ich halt gern über die Tastatur. Ja, und dann gelangt man oft ins Nix.
Auf jeden Fall. Wenn man jetzt, wie wir, viele Webseiten baut oder Applikationen für seine Kunden, hast du irgendwelche Tipps? Was wären so die drei Punkte, wo du sagst, da kann man, sollte man als allererstes drauf achten, wenn man barrierefrei in die Richtung möchte?
Ja, Farbkontrast. Mhm. Auf jeden Fall. Es gibt jegliche Tools, um das zu testen. Das zweite ist die Webseite zu navigieren über Tastatur. Und das dritte ist ein bisschen weniger leicht, ne? Zu gucken, ob eine Webseite gut zu bedienen ist mit einem Screenreader. Und das heißt, das ist jetzt ganz technisch, dass der HTML semantisch sein muss. Aber ich weiß ja nicht, ob das für unsere Zuhörer jetzt zu technisch wird. Ne?
Ich glaube nicht. Also unsere Zuhörer sind eigentlich für die digitale Kohle schon die Technikfraktion rein Ruhe. Das richtet sich schon an die Technik.
Ja, also dann kann ich loslegen. Aber wenn ich anfange zu raffeln, dann semantisch muss man ja eine Webpage, also eine Webseite, muss ja ein Nav-Element haben, das heißt nicht Div Navigation, Div Role ist Navigation, sondern Nav. Mhm. Das Nav-Element. Wir haben semantische Elemente. Und das ist schon ein Riesenärger, wo ich sehe, dass Leute Webseiten aufbauen mit irgendwelchen Grid-Systemen und so weiter, und da heißt alles Div. Also, wenn du damit anfängst, hast du eigentlich schon verloren. Mhm. Das heißt, eine Navigation soll Nav heißen, eine Main soll Main heißen, Main Content. Ne? das, was weniger wichtig ist, ist eine Aside und man muss eine Futter einsetzen zum Beispiel. Und dann oft kommen die Fragen auf, ja, aber was mache ich denn, wenn ich nutze Sections, ne? Und Sections hat man ja oft, dass man die einsetzt, weil man zum Beispiel will, dass der Hintergrund ganz durchzieht von links nach rechts. Das ist jetzt für mich persönlich der einzige Grund, eine Section einzubauen und sonst nicht. Aber wenn jetzt deine Main-Content deshalb aus 3 oder 4 verschiedene Sections besteht, die kannst du ja nicht alle Main nennen. Dann wird es unlogisch für jemand, der einen Screenreader benutzt. Und dann geht man schon mal ein bisschen mehr ins Programmatische rein. Dann muss man dafür die richtige Code benutzen und dann sagst du Section und dann nützt man den ARIA-Labels.
Mhm.
Und wie man ARIA-Labels einsetzt, kann man wirklich ganz gut so zurückfinden, zum Beispiel über Mozilla oder so. Und dann muss man halt sagen, dann sagt man, Role ist Main und dann sagt man zu Title ist Labeled By und dann gibt man dieses Label einen Namen, eine ID. Na, man sagt, ID ist so und so. Und dann der Titel ist auch H1, weil wenn man Sektionen nimmt, die richtig als Hauptteilen sind, müssen das H1 sein. Und dann sagt man H1, ID ist Title 1 oder Title 2. Das finde ich jetzt unglaublich schwierig, das nur über Ton zu erklären.
Ja, man muss
das
schon vor sich sehen. Ja,
das ist unglaublich verwirrend. Ich kann da aber gerne mal einen kurzen Tutorial drüber schreiben, weil es ist echt so einfach, dass sogar die Designer, womit ich arbeite, die eigentlich gar nicht so unbedingt in HTML unterwegs sind, sagen, ja, Logo, ist ganz einfach.
Mhm.
Aber man muss es wissen.
Wenn man es sieht. Auch,
ja, oder versuch doch mal selber in eine Webseite zu navigieren und du kommst bei jedem Furz, kommst du wieder ins Hauptmenü rein.
Mhm.
Das ist ganz, ganz irritierend, ne?
Ja.
Immer wieder. Also, da denkt man zum Beispiel dran, Skip-Links zu machen, ne? Da macht man einen Skip-Link unter dem Logo zum Beispiel. Und der Skip-Link wird so kodiert, dass die aus dem Sicht ist.
Mhm.
Da gibt es CSS und Beispiele für. Und der Skip-Link fragt dann, willst du zum Main?
Mhm.
Und darum muss man das Main immer designieren. Sagt man das so?
Designieren kann man sagen, ja. Kann
ja, man sagen, ist das komisches Deutsch. Wieder komisch, ja. Annemieke-Deutsch, ne?
Ja. Ist okay. Angenommen, wir würden jetzt sagen, okay, wir machen eine Seite barrierefrei. Hast du da vielleicht so eine Idee, wie viel Prozent von so einem Budget sowas ausmachen würde? Sind das 10% oder sind das 25%? Gibt es da irgendwie eine Idee, was sowas kosten würde?
Wenn alle, aber wirklich alle richtig mitmachen, die mitmachen sollten, dann ist das höchstens 15% bis 20%, aber mehr sollte das nicht sein. Aber wie gesagt, vorausgesetzt, alle machen mit.
Ja, alle verstehen.
Texter machen mit, die Designer machen mit und vor allem der Kunde macht mit. Diese Partien zusammenzubringen, das treibt die Kosten wieder hoch, weil dann ist man ja natürlich 1-2 Stunden am Diskutieren, was und wie und wo. Aber eben, mehr sollte es eigentlich nicht sein, wenn man es vom Anfang richtig macht. Ja. Wenn man es im Nachhinein macht, geht man auf 300%.
Ja, ist wahrscheinlich auch davon abhängig, welche Technologie man einsetzt, weil früher haben wir ja alles quasi selber programmiert, von der Datenbank über PHP dann zu HTML und CSS. Und inzwischen verwenden wir ja in der Regel Tools wie zum Beispiel Content-Management-Systeme oder Webbaukästen oder sowas. Wie unterscheiden die sich denn? Da gibt es sicher bessere und schlechtere.
Ja, da gibt es bessere und schlechtere, aber ich bin dazu geneigt, nicht da ganz harte Aussagen zu machen, weil oft bieten zum Beispiel jetzt die Page-Builder, ne? Ob das Divi ist oder WP Bakery oder Elementor, dann sagen schon die und dann sage ich nochmal ganz böse, die Laien, die sagen dann schon schnell, ja, das ist nicht barrierefrei. Ich habe schon mal, irgendjemand hat mal ein Review gemacht über Elementor zum Beispiel, out of the box. Na, und wenn man den Elementor out of the box, der Heading einsetzt, dann ist er hellblau. Hm. Und dann hat sie dazu gesagt, ja, das ist natürlich ganz schlecht für das Kontrast, die Titel, die kommen hellblau raus. Und dann habe ich gesagt, ja, liebe junge Dame, du baust aber keine Webseiten, das ist ganz klar, weil du weißt ja, dass wir als Designer niemals diese hellblauen Titel da so lassen, so wie wir es out of the box bekommen. Viele von diesen Page-Builder bieten tatsächlich die Tools, mit Attributes zu arbeiten und so weiter, aber das ist auf den ersten Blick nicht klar. Es wird natürlich ganz kritisch, wenn man mit Page-Builder arbeitet zum Beispiel und sämtliches Zeug da über deren Widgets reinhammert und dann stellt sich heraus, dass das nicht so einfach mit Attributes noch zu versehen ist oder so, dann wird es teuer. Aber das gehört auch zum Prozess vom Richtigmachen. Das heißt, schon am Anfang von einem Projekt bestimmt man, mit welchem Tool das man arbeiten will.
Mhm.
Ja, und es ist einfach wichtig, dass man da von Anfang an jemand dabei hat, der auch codingmäßig einfach checken kann, ob ein System sich umbiegen lässt, um alles barrierefrei zu machen.
Also in der Planungsphase schon direkt berücksichtigen.
Sehr, sehr, unglaublich wichtig. Und zum Beispiel, ich bin jetzt bei PageBuilder, bin ich natürlich ein ganz großen Elementor-Fan. Aber in aller Ehrlichkeit, wenn etwas wirklich von Stein ab barrierefrei gemacht werden muss und man will unbedingt einen PageBuilder-artigen Tool benutzen, würde ich sagen, nutze Oxygen.
Hm.
Weil man da ganz viel selber steuert. Aber ja, im Elementor kann man weniger steuern.
Hm. Ja, ist halt teilweise auch, hängt es halt auch nicht nur vom Page-Builder ab, sondern zum Beispiel, dass man Texte einfach verfasst und
ja.
Ja, ist halt, aber Page-Builder ist natürlich wirklich ein großer Punkt, was so in den Bereich Entwicklung reingeht. Und die Darstellung bringt der valides HTML raus, was natürlich auch ein großer Punkt ist.
Hm.
Spannendes Thema auf jeden Fall. Ich bin gerade in einem internationalen Projekt mit Barrierefreiheit beschäftigt und du bist ja auch mehr so international unterwegs. Da gibt es wahrscheinlich weltweit große Unterschiede. Wo ist Barrierefreiheit besonders wichtig? Wo eher nicht so, kann man das sagen?
Geografisch meinst du?
Ja, in USA, ja, habe ich mal gehört. Da
ja, geografisch, USA, die haben die American Disability Act, abgekürzt ADA. Und wenn man ADA Compliance Lawsuit eintippt in Google, dann kriegt man fast ein Herzversagen. Die Webseiten, die da barrierefrei sein sollten, die werden auch echt von Leuten aktiv ausgesucht. Also es ist das neue Ambulance Chasing, für die, die diesen Ausdruck nicht kennen. In Amerika sind die Anwälte natürlich gerne No Cure, No Pay. Ne? Die verdienen es gibt die gehen hinter Krankenwagen nach oder Unfälle oder hören das ab und fahren dahin und pinkeln dann die Opfer an und komm, ich vertrete dich. Und wir machen da einen riesen Schadensatz, ne? Das ist das Ambulance Chasing.
Hm.
Und wir haben heute zu tun in Amerika mit das Digital Ambulance Chasing.
Mhm.
Und das Ganze ist in eine Strumpfverschnellung gekommen damals, als eine große Pizzakette so aus dem Kopf gezogen, ich glaube Domino's Pizza, hat jemand Domino's verklagt, weil er sagte, ich konnte über eure Seite keine Pizza bestellen, ich bin blind und das ging nicht. Und dann hat er gesagt, ja, ihr habt eine gesellschaftliche Rolle, denn ihr seid Domino's Pizza, ihr liefert Pizza über ganz Amerika. Also ihr seid unter diesem Disability Act und das hat Domino's verloren.
Oh, wie teuer war
das? Das hat eine ganze Menge Kohle gekostet. Ich weiß nicht mehr wie viel, aber das hat, glaube ich, richtig wehgetan.
Hm.
Was aber viel wichtiger ist in dieser Sache, ist, es hat Jurisprudenz gemacht für das Digital Ambulance Chasing.
Mhm.
Und daher wird dieses Prozess von Barrierefreiheit jetzt nochmal richtig angefeuert. Wobei ich sagen muss, ich finde es peinlich, dass Barrierefreiheit jetzt genommen wird als, oh, wir müssen das machen, sonst haben wir nicht die Gesetze erfüllt. Leute, macht Barrierefreiheit aus menschlicher Hinsicht. Ich meine, egal ob das auch noch gerichtliche Folgen hat. Ich meine, da sind die hier in Europa leider nicht so beeindruckt von. Ne? Und ja, ich möchte eigentlich auch gerne da auf dem Thema auch eingehen, weil ich habe die Gefühl, dass die Barrierefreiheit für die, die da nicht unbedingt von abhängig sind, nicht barrierefrei gemacht wird.
Mhm. Ja, was wahrscheinlich ein großer Ansporn wäre, wenn es Geld kostet, also sprich Umsätze. Wenn jetzt ein Online-Shop
hast. Das tut es so oder so.
Tut es so oder so. Man sollte vielleicht mal so eine A-B-Studie machen. Barrierefreie Seite macht so und so viel Umsätze, nicht barrierefreie Seite macht so und so viel weniger, damit die Leute sehen, okay, da sind auch wirklich Leute im Internet unterwegs, die halt mehr einkaufen können, wenn mein Shop barrierefrei ist.
Ja, es gibt ja ein gutes Beispiel. Wir hatten das ja untereinander schon mal. Ne? Zum Beispiel, man verkauft Sachen für kleine Kinder. Ne? Hm. Wer kauft da mehr als die Eltern?
Die Großeltern.
Genau. Und wenn dann alles hellgrau und leicht blau und alles ist, also ich meine, ich bin jetzt auch U50, ne? Hm. Ich habe Mühe, das zu lesen. Und ja, wenn die Großeltern da nicht bestellen können, wenn das nicht leicht gemacht wird, dann... Ja, dann zwicken die halt ab. Also man sieht das an den Bounce Rates. Ich sehe das öfter im Netz, dass jemand sagt, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich habe so eine tolle Webseite und so eine tolle Dienstleistung und super Produkte und ich habe höllische Bounce Rates. Und dann gehe ich da drauf und dann mache ich zuerst mal die Tastaturtest und denke ich, okay, das geht schon mal nicht. Und dann gucke ich mir mal die Farben an und ich habe so ein Programm, das kostet nichts, das ist umsonst auf Mac. Das heißt Sim Daltonism. Bin mir sicher, dass es das für Windows auch geben wird, vielleicht sogar für Linux. Damit kann man auf einer Webseite sehen, wie eine Webseite aussieht für jemand, der eine Farbenblindheit hat, irgendeine Variation von. Und wenn man bedenkt, dass 1 in 12 Männer weltweit farbenblind ist, das ist erschreckend. Das ist eine riesen, riesen Anzahl.
Ja, das stimmt.
Ja, das solche Sachen. Ich zum Beispiel habe ADHS, das merkt man ja auch. Ich bin immer ein bisschen erregt, ein bisschen schnell abgelenkt und so. Webseiten, wo ganz viele Animationen drauf sind, zack, bin ich weg. Auch wenn eine Webseite für mich das Produkt, was ich unbedingt haben möchte, verkauft, dann denke ich, vergiss es, weg hier. Ich kann, das wird mir schwindelig.
Ach, bei Animationen, interessant.
Ja.
Das ist ja gerade momentan im Kommen, irgendwie dieses Motion Storytelling, wo dann Sachen von unten und links und rechts reinfliegen. Das ist ja gar ganz modern.
Kann man machen, ist für die Barrierefreiheit platt gesagt voll scheiße.
Okay.
Aber man kann es so programmieren, dass man Motion Reduction respektiert. Das ist auch ein Setting im Coding. Dass man das so macht, dass wenn ein Besucher in seiner Browser das angetickt hat, ich möchte Motion Reduction haben, dann kann man zum Beispiel sagen, okay, ich habe jetzt einen super Effekt, wo das wumm reinfliegt, ne? Hm. Und dann sagst du, aber wer Motion Reduction angeklickt hat, sollte das dezent nur Fade In machen oder so.
Puh, wo lese ich das denn aus bei den Einstellungen vom Browser?
Motion, das kannst du nicht auslesen. Du musst das einfach voraus einprogrammieren. Motion Reduction, einfach googeln.
Okay, ja, das
mache ich
dann.
Das heißt, ein Designer muss auf solche Sachen achten. Und auch das wieder, im neuen Projekt muss man sich mit jemandem, der sich mit Barrierefreiheit auskennt, und glaub mir, es gibt Menschen, die sich noch viel besser mit Barrierefreiheit auskennen als ich, man muss sich da hinsetzen und dann anfangen, groß zu bedenken, wie wollen wir das machen, wir wollen diese Effekte drin machen und was machen wir denn, wenn wir da eine Alternative bieten wollen.
Mhm.
Und das sind Sachen, wo man sich gar nicht von bewusst ist, dass auch das sehr wichtig ist. Und zum Beispiel auch mit Design. Natürlich, Kontraste sind computed, ne? Man kann das checken.
Ja.
Aber Neongelb auf eine dunkelrosa Hintergrund kann sein, dass der Kontrastchecker sagt, hey, toll, du Typ, dreimal A, weg, super. Aber ich bin spicke weg von dieser Webseite, weil das einfach kacke aussieht.
Hm. Ja, aber der Designer ist also mein Endgegner, wenn es um Accessibility geht, weil der will es natürlich immer irgendwelche Slider haben und es muss sich bewegen und es muss schön, schön zurückgenommen sein und filigran oder also das finde ich immer sehr schwierig, Designer dahin zu kriegen, dass sie da mitmachen und so ein bisschen Richtung barrierefrei auch designen.
Finde ich unglaublich schade. Ja, es ist auch mein größter Gegner. Immer, wenn sie mich Fragen stellen, ne? Oh ja, wenn es barrierefrei sein wird, kann ich keine schönen Sachen mehr machen. Hm. Und dann frage ich auch oft, hey, du bist dafür ausgebildet, oder? Ja. Warum nimmst du das nicht als eine Herausforderung, anstatt es als eine Bremse zu sehen? Was bist du denn für ein Designer? Kannst du nicht mit solchen Herausforderungen eben umgehen? Bist du dann auf einmal kein Designer mehr? Also, das sage ich auch. Und man muss auch oft, das ist natürlich ein Wortspiel, aber ich würde einfach sagen, alles, was funktionell ist, muss barrierefrei sein. Zum Beispiel ist natürlich super, super, wenn du eine ganz tolle Schrift hast mit viel Pili-Pali und Curlys und weiß nicht was und blablabla und da machst du deinen Titel draus. Sorry, aber das ist blöd.
Ja, das haben wir ja letztens schon bei unserem Audit gesehen von der Sine Culture, von der unserer Bekannten, der Anja, dass wenn du als Designer irgendwas Besonderes machst, zum Beispiel das Logo, worüber du die Startseite erreichst, unten links anstatt oben links, ist es schon schwierig.
Mhm. Ja, das auch. Aber ich glaube, im Grunde genommen ist es einfach ein Unwissen, wirklich ein Unwissen. Jedes Mal, ich bin bei vielen Meetups eingeladen, ich sprich da immer drüber und man sagt ja, im Land der Blinden ist der eine Auge König, ne?
Ja, das sagt man.
Und ich fühle mich immer diese eine Auge und es ist immer wieder, höre ich Menschen, die sagen, oh, da war ich mir gar nicht bewusst, das sind solche einfache, kleine Sachen und zum Beispiel, wenn jetzt eine Kunde sagt, ja, hör mal, das hier sind meine 4 Corporate Colors. Ne? Mhm. Dann muss man auch den Kunden erklären können, es ist super, dass du solche schöne Corporate Colors hast, aber die Überschriften machen wir trotzdem dunkelschwarz, dunkelgrau oder wir machen sie dunkelblau oder schwarz oder was auch und nehmen deine Corporate Colors zur Unterstützung vom Design.
Mhm.
Aber nicht die Colors nehmen für die Headings, weil das so schön im Corporate-System drin passt. Aber echt dieses Unwissen. Also ich war auch ja unwissend. Ich habe auch jahrelang gedacht, ich mache das okay und das war aber echt nicht so.
Ich hätte auch vermutet, dass sich das schneller entwickelt mit der Barrierefreiheit, weil ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, seit 2018 müssen zumindest in Deutschland alle behördlichen Seiten barrierefrei sein, AA erreichen. Und da sind wir, glaube ich, noch gar nicht.
Nee, in Holland auch nicht. Also ich war echt schockiert. Von 2000 Seiten waren es, glaube ich, 80.
Das ist ja nicht gut.
Nee, aber ich kann es verstehen. Ich bin empört und ich verstehe es, weil es noch mehr kostet, diese Seiten barrierefrei zurückzubauen. Da haben wir es wieder. Aus einem Volvo einen Mercedes zu bauen.
Mhm.
Nee, da muss alles neu gemacht werden. Und dann versuchen sich natürlich sämtliche Leute, Decision Makers, die wollen ihren Haut retten, weil es ganz klar wird, dass in dem Prozess vom Anfang an schon Riesenfehler gemacht sind. Hm. Falsches System gewählt, sich nicht gut informieren lassen. Holländisch sagen wir, ja, der weit weg von meinem Bachelor, ne?
Hm.
Da rollen Köpfe massenhaft. Und Es ist wirklich schade und ich würde all diese Behörden und Gemeinden auch sagen, Leute, hört auf, Finger zu zeigen, wer es falsch gemacht hat und so weiter. Ist gar nicht interessant. Für unsere Gesellschaft ist es einfach wichtig, dass alle Zugriff haben auf diesen Webseiten. Stellt euch vor, die es jetzt nicht brauchen, stellt euch vor, du bist alleine, es ist niemand da, um dich zu helfen und du musst deine Steuerangabe machen. Und wenn du sie nicht machst, dann weißt du, dann bekommst du in 2 Wochen vom Finanzamt, weiß ich nicht, was für ein Bußgeld, das dich direkt in Probleme treibt. Da sitzt du da und du kannst es nicht machen. Mhm. Weil sowas einfach kacke programmiert ist.
Ja, das ist wirklich wahr. Für den täglichen Umgang gewinnt das Internet natürlich immer mehr an Bedeutung und somit natürlich auch, dass jeder Zugriff darauf hat und damit umgehen kann. Deswegen ist das natürlich unglaublich wichtig. Ja, Annemieke, das war ein sehr interessanter Talk. Vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast.
Ja, und, gerne.
Ich glaube, als Schlusswort gehen wir den Leuten vielleicht mit den Zukunft direkt bei der Planung an Barrierefreiheit denken und dann wird es auch nicht so teuer. Machen wir das?
Ja, ich glaube, das ist gut.
Alles klar.
Ich glaube, das ist gut. Und man darf mich ja immer suchen kommen.
Genau. Einen Link zu deiner Seite werde ich auf jeden Fall in die Shownotes packen. Und vielen Dank, dass du da warst.
Gerne.
Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Ja, spannend. Was, glaube ich, immer sehr wichtig ist, ist, dass man bei Barrierefreiheit nicht immer an den Extremfall denken muss. Also es geht natürlich auch darum, dass eine Webseite für Blinde noch lesbar ist. Aber es geht eben auch, und das hat sie ja ganz schön mit den Kontrasten, glaube ich, auch erklärt. Mhm. Es geht eben auch darum, dass bei Einsätzen mit Sehverlust, du hast es am Anfang von dem Interview schon gesagt, gerade auch altersbedingt, es fängt an mit größeren Buchstaben. Es fängt damit an, dass sich die Schriften heute ja zum Glück leicht über den Browser verändern kann. Früher war das ja auch ein Problem, aber dass ich eben auch Kontraste einstellen kann und auch einfach auf die Reaktionsfähigkeit meiner Besucher achte.
Genau, und nicht nur das, manchmal hast du auch einen Arm gebrochen, wenn du irgendwie blöd gefallen bist und dass du dann mit der Tastatur alleine und die Webseite bedienen kannst und nicht auf die Maus angewiesen bist zum Beispiel. Fand ich auch sehr interessant.
Ja.
Es gibt so viele Sachen, an die denkt man gar nicht.
Erst in dem Moment, wenn es da wirklich passiert ist. Aber jeder hat das mal gemerkt, wenn er den Arm in Gips hatte und versucht, sich zu kämmen oder die Schuhe zuzubinden, da bist du alleine schon ziemlich aufgeschmissen. Und das eben auch am Browser.
So sieht's aus. Vor allen Dingen, wenn die Digitalisierung in Deutschland denn auch mal klappen sollte und du angewiesen bist darauf, dass du Behördengänge digital erledigen kannst, dann ist es natürlich sinnvoll, niemanden auszuschließen.
Jetzt machen wir einen ganz großen Punkt. Du hast Digitalisierung in Deutschland gesagt. Ich bewege mich jetzt also weit weg von diesem Thema. Lass uns zum Schluss noch mal kurz über die Pandemie reden. Da hat, glaube ich, überhaupt nichts geklappt, was Digitalisierung anging. Wie sieht's denn aus bei dir? Schon geimpft?
Nein, ich bin noch nicht geimpft, aber ich habe jetzt auch keine Lust, mich da irgendwie vorzudrängeln über Vitamin B, weil das halt viele von meinen Bekannten tun, die sagen, ja, ich kenne einen Arzt und mit dem habe ich gesprochen und dann bin ich da reingeflutscht und dann habe ich noch ein bisschen AstraZeneca, was übrig geblieben ist, bekommen. Ich bleibe einfach brav zu Hause sitzen, was ich die ganze Pandemie über gemacht habe und warte darauf, bis das die Impfpriorisierung aufgehoben ist und dann werde ich bei meinem Hausarzt vorstellig werden und dann frage ich mal nach, ob es denn auch was für mich noch gibt.
Weil ich im Moment das Gefühl habe, die Aufhebung der Impfpriorisierung ist eigentlich eher so eine hilflose Reaktion darauf, dass dieses ganze Management gescheitert ist. Das klingt so ein bisschen nach, wir haben eh nicht genug Boote zurzeit, dann rette sich wer kann. Also was ich von den Ärzten höre, ist, dass jetzt da, wo ja schon die Priorität aufgehoben ist, für BioNTech ist es absehbar, für Astra ist sie ja schon aufgehoben. Es ist kurz davor, dass sich die Leute vor den Arztpraxen prügeln und es wird teilweise wohl ziemlich anstrengend, gerade auch für Praxismitarbeiter, weil einfach der Bedarf, der jetzt damit geweckt worden ist, überhaupt nicht erfüllt werden kann.
Genau, die Impfdosen werden wohl auch knapp und ich bin jetzt wirklich nicht so gefährdet, weil ich kann schön arbeiten in meinem Homeoffice. Ich brauche jetzt eigentlich nicht unbedingt irgendwie die nächste Party innerhalb der nächsten Woche. Also ich kann auch gut abwarten, das werde ich auch tun. Aber es ist natürlich, wie du schon sagst, eine Katastrophe, was da mal wieder passiert ist in Form von Planung und Durchführung, was halt auch mit der mangelnden Digitalisierung zusammenhängt. Ja, da gebe ich dir recht.
Was die Verteilung der Impfstoffe angeht, mag es jetzt sich vielleicht irgendwie noch zurechtruckeln und mit viel Einsatz der Ärzte und vor allem ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dann irgendwie noch gehen. Aber was natürlich eine absolute Katastrophe ist, ist, dass man jetzt auf die Idee gekommen ist, man könnte ja auch einen digitalen Impfpass machen. Ich glaube, seit über einem Jahr wird ernsthaft erwogen, dass schon in diesem Jahr ein Impfstoff verfügbar ist. Ich weiß nicht, warum man nicht vorher darüber geplant hat. Vielleicht ist keiner auf die Idee gekommen. man kann hier eigentlich nur noch mit Zynismus und Unverständnis reagieren, aber das Problem ist natürlich, dass die überstürzten Versuche, mit denen man jetzt meint, das Problem lösen zu können, dann natürlich wieder vorhersehbar wieder in neue Probleme führen. Wir haben es ja bei der Einführung der Corona-App gesehen, die letztendlich ein großes App-Monster geworden ist, das dann trotz aller Beteuerung und Bemühungen dann doch nicht dem Datenschutz so richtig genügt hat. Datenschutzthema haben wir beim letzten Mal besprochen, das Fass will ich heute nicht mehr aufmachen von der Seite, aber was letztendlich zu so einem Vertrauensverlust geführt hat, dass zumindest von dieser technischen Seite eine ernsthafte Bekämpfung der Pandemie kaum möglich war. Da war dann hinterher die Luca-App, die dann auch nicht ganz sauber war, aber die zumindest funktioniert hat, wahrscheinlich doch eine größere Hilfe, zumindest auch für den Einzelhandel, um sich da mal eben einzuloggen und zu sagen, hey, ich bin jetzt hier in diesem Laden gewesen. Hat zumindest funktioniert.
Aber ich glaube, damit sind wir aber nicht allein. Ich habe letztens gehört, dass die Schweiz wohl versucht hat, einen digitalen Impfpass zu bauen, der jetzt aber doch nicht kommen wird, weil die hatten da wohl gravierende Planungsmängel drin, sodass sich jeder als Arzt anmelden konnte und die Gesundheitsdaten einsehen. Die haben es also auch nicht besser gemacht. Ist auch ein schwieriges Thema halt. Jetzt so überstürzt irgendwelche Impf-Apps oder digitalen Pässe auf die Beine zu stellen, da sind wohl die Behörden noch sehr überfordert mit und nicht nur bei uns.
Jetzt mit Sicherheit, aber wie gesagt, es war ja nun wirklich mehr als ein Jahr Zeit. Man konnte damit rechnen, dass es irgendwann zu diesem Punkt kommt, dass man impfen kann und man hätte vorsorglich da sicher irgendwas machen können. Also ich denke, da hätten dann auch Berater von den verschiedenen Bedenkenträgern der Datenschutzseite sicher auch bereit gestanden, um das Ganze dann wirklich auch sicher zu machen. Also mit mehr Zeit wäre das sicher gegangen. Jetzt haben wir die Situation, dass in wenigen Wochen jeder von uns seinen gelben Impfpass mit einem Aufkleber, den wirklich jeder auf dem Tintenstrahldrucker nachmachen kann und irgendeiner Kugelschreiber-Arztunterschrift, die ja nun auch keiner wirklich überprüfen kann, hat. Und die Fälschung kannst du, glaube ich, mittlerweile schon in der Telegram-Gruppe bestellen, so wie ich letzte Woche gehört habe. Das heißt, das im Nachhinein dann noch zu digitalisieren, dürfte sehr schwer werden, weil diese Informationen jetzt ja kaum vorliegen. Wir werden uns überraschen lassen. Trotzdem bin ich zuversichtlich, dass wir nicht in der nächsten Folge, aber vielleicht in einer der nächsten Folgen schon wieder mal zusammensitzen, vielleicht im Super 7000, vielleicht in einem unserer Büros und dort wieder eine echte Aufnahme mit dem Mikrofon machen.
Das wäre toll. Und dann können wir auch darüber reden, wie das mit den gelben Impfpässen im Rahmen des Endes der Pandemie denn jetzt so funktioniert hat. Weil es ist natürlich immer so, wenn du irgendwas wirklich scharf überwachen möchtest, dann bist du in einem George Orwell 1984 Setup. Und deswegen dieses Überwachung, das funktioniert halt nicht umfänglich, ohne dass du Freiheiten beschneidest.
Das ist richtig. Aber was muss man alles speichern? Es hätte die Grundinformation gereicht, überhaupt, dass meinetwegen jemand zwei Impfungen hat. Man hätte noch nicht mal dazu vermerken müssen, welche Impfungen, und man hätte es auf Landesebene machen können, sodass es keinen bundesweiten Zentralregister gibt. Also Datensparsamkeit, gebe ich dir immer recht, ist sicher nötig, aber grundsätzlich solche Modelle nicht zu entwickeln, weil man von vornherein Bedenken hat, ist sicher auch der falsche Ansatz. Aber nochmal, ich lasse in Zusammenhang mit diesem digitalen Impfausweis, lasse ich wirklich kein Argument gelten, was sich jetzt auf Zeitmangel beruft, weil der wäre nicht da gewesen. Also das ist wirklich vollkommener Unsinn.
Ich bin dafür, bei der nächsten Pandemie organisierst du das, Stefan.
Ich weiß, es ist immer leicht. Wir haben wieder 80 Millionen Trainer, die am Rand stehen. Aber in so ein paar Punkten, glaube ich, liegt man da nicht so ganz falsch, wenn man behauptet, hier wäre mehr Zeit gewesen.
Da wäre mehr Zeit gewesen und man hätte sich auch präziser informieren können, weil da sind ja wirklich viele Leute unterwegs, die irgendwas verkaufen wollen. Thema Lobby in der Politik, und das hätte man definitiv besser machen können, ja.
Ich glaube, jeder, der halbwegs mit seinem Computer umgehen kann, könnte es besser als unser Gesundheitsministerium. Aber da lehne ich mich jetzt vielleicht auch sehr weit raus, ja. Dein Sohn geht schon wieder zur Schule, oder wie sieht's da aus mit der Digitalisierung? Klappt das wenigstens mit dem Homeschooling inzwischen? Da habe ich so ein bisschen den Einblick verloren.
Das ist eine ziemliche Katastrophe gewesen. Also er geht ja, die haben jetzt Wechselunterricht in der 4. Klasse. Der geht halt an einer Woche 3 Tage in die Schule, an der nächsten Woche 2, und das halt im Wechsel mit dem Rest seiner Klasse. Aber ich frage mich ehrlich gesagt, was die Lehrer so die restlichen Tage machen. Also da war jetzt wirklich sehr wenig, wo ich das Gefühl hätte, die bemühen sich darum, einen Unterricht an die Kinder ranzubringen. Das hat mich ein wenig überrascht, dass da so wenig passiert ist. Anfangs war so ein bisschen Digitalisierung, ja, wir machen hier und da mal eine kleine Videokonferenz, aber das hat dann komplett nachgelassen, und der macht eigentlich die halbe Woche quasi nichts, kriegt ein paar Aufgaben mit, und das hätte auch besser laufen können, meine ich.
Ich habe heute Morgen im WDR noch ein Interview gehört mit der nordrhein-westfälischen Schulministerin Yvonne Gebauer, die da jetzt beteuert hat, dass jetzt, wo auch die Biergärten fast vor dem Öffnen stehen, die Schulen aber geschlossen bleiben sollen, nachdem sie ja vehement die Öffnung der Schulen auch verteidigt hat, noch eine Woche vor den Schulferien, als die Inzidenz so richtig hoch war. Ich habe manchmal das Gefühl, im Schulministerium hier in NRW steht die meiste Angst vor der Digitalisierung, weil dann die Politik damit vorher berechenbar wäre.
Ja, oder die Lehrer das auch nicht schaffen tatsächlich, weil wir haben wirklich, ich meine, okay, ist eine Grundschullehrerin, aber die kann es halt einfach nicht. Die arbeitet nicht in dem Umfeld wie wir. Die macht halt Singen und Klatschen den ganzen Tag mit den Kindern. Und wenn du die an den Computer setzt und sagst, mach jetzt mal ein Digital Classroom für deine Klasse, dann ist sie einfach überfordert.
Aber deshalb ist auch, glaube ich, nicht den einzelnen Lehrern der Vorwurf zu machen. Es gibt hier sicher einige, genau, die sich da darauf zurücklehnen, dass sie dann am Wochenende mal eine PDF-Datei verschickt haben und meine, damit wäre dann dem digitalen Unterricht Genüge getan. Aber ich glaube, bei vielen, ja, die sind in unserem Alter und älter, haben sich aber eben nie mit Digitalisierung befasst, können vielleicht gerade mal mit ihrer Facebook-Seite umgehen. Und denen ist jetzt erstmal kein Vorwurf zu machen. Also ich glaube, hier ist schon die politische Seite gefragt.
Ja, das muss politisch gesteuert werden. Da gibt es aber auch Budgets für, schon seit Jahren, dass die Schulen digitaler werden sollen. Das passiert halt einfach irgendwie nicht. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Politik halt mit anderen Themen beschäftigt sind und dass es deswegen da kaum vorwärts geht. Aber vielleicht sehen wir positiv, wir sind ja optimistische Menschen, hat die Pandemie zumindest dahingehend geholfen, dass jetzt ein Bewusstsein für geschaffen wurde, dass sowas wiederkommen kann und wir dann nicht wieder wie der Ochs vom Berg stehen und überhaupt nicht damit umgehen können. Vielleicht tut sich da jetzt was.
Ja, ich bin froh, dass ich in den letzten Monaten das Problem mit Kindern und Schulen nicht hatte. Ich glaube, ich wäre darüber wahnsinnig geworden. Bei mir war nur das Thema Hundeschule akut und die arbeiten bereits mit Videoschulungen und sind durchaus digitaler, sind aber, glaube ich, auch keinem Ministerium unterworfen. Von daher mag das dann vielleicht alles etwas leichter funktionieren.
Vielleicht sind die deswegen besser vorbereitet, ja.
So, mit diesem Politikbashing, das aber einfach mal nötig war.
Ja, das muss da raus.
Würde ich sagen, gehen wir zuversichtlich auf unsere nächste Folge zu. Interview ist schon aufgezeichnet. Es wird um Facebook-Marketing gehen, aber dazu mehr dann in der nächsten Folge.
Oh, schönes Thema, da freue ich mich auch drauf.
Christian, bis dahin.
Bis dahin, glüht weiter, macht's gut.